Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Monis Motivklingel. Begrüßen Sie Ihre Gastgeberin, Moni.
Nachdem ich jetzt über Twitter so ungefähr seit 2 Wochen dauerjammere, dass meine Hardware langsam vor mich hinstirbt, habe ich jetzt mein kleines Rechenpferd hier, mein Laptop 2 Wochen lang im Service gehabt. Zwischendurch sind noch ein paar andere meiner Hardware-Geschichten beinahe gestorben oder zumindest nah dran. Also mein Drucker zickt jetzt und manche Dinge tun es auch, die finde ich nur nicht, die suche ich überall. Aber jetzt so langsam sammle ich wieder meine Werkzeuge um mich rum und das Chaos lichtet sich. Mein Laptop steht wieder vor mir. Meinen Aufnahmerekorder für die Podcasts, den habe ich auch wieder gefunden, der steckt in meiner Fototasche und ja, so nach und nach finde ich einfach keine Ausrede mehr, warum ich nicht mal den Arsch hochbekommen soll, eine neue Folge aufnehmen, zumal eigentlich die Idee für diese Folge, die hatte ich schon, weiß ich nicht, 3 Wochen her oder so, also eigentlich hatte ich alles, was ich brauchte, schon da konzipiert und zusammengeschrieben habe ich das jetzt gestern und jetzt, ist es mal wieder soweit, dass ich selber wieder ein bisschen tätig werde im Bereich Fotografie. Und zwar nicht nur beim Fotos machen, sondern auch beim was drüber erzählen. Und ja, das ist also ein Thema heute, ist eine Buchvorstellung, die mir wunderbar in den Kram passt, wo ich mich sozusagen unglaublich bestätigt fühle. Dann haben wir eine Auflösung von Eisernen Fotografen, die ist jetzt auch schon mindestens 2 bis 3 Wochen überfällig. Die machen wir heute. Da ging es um den Eisernen Fotografen mit dem vielen Grün drin. Und dann wird es eine neue Aufgabe geben, einen neuen Eisernen Fotografen. Und wer sich im Moment so ein bisschen in der Fotoblog-Szene umtut oder bei den Podcasts durchhört, der wird feststellen, dass man aller Orten Karten für die Fotokina in Köln im September gewinnen kann. Und ja, so ist es auch hier. Ich habe insgesamt 5 Karten zu verlosen und ich werde für die Aufgabe, die ich heute stelle, mal die ersten 2 Karten in den Ring werfen. Mehr dazu später. Ja, dann fange ich mal mit dem an, was eigentlich für heute mein Hauptthema ist und warum mir das eigentlich so gut in den Kram passt. Ich habe euch ja schon so in diversesten Podcast-Folgen immer mal wieder das Sammeln von gewissen Motivideen oder von gewissen Gegenständen oder halt allgemein von gewissen Motiven ans Herz gelegt. Also das zieht sich ja ein bisschen wie ein roter Faden durch diese Kreativthematik, dass man so ein bisschen wegkommt von der ja manchmal Ziel und ab und zu auch kopflosen Jagd nach diesem einen einzigen guten Bild, das man unbedingt gerne machen möchte und dass man auch wegkommt von so einer Schockstarre, in die man gerne mal fällt, wenn man jetzt, sag ich mal, an einem ganz tollen Ort im Urlaub ist oder eine ganz tolle Fotolocation sich anschaut, dann kann man vor lauter Reizüberflutung schon mal so ich weiß jetzt überhaupt nicht, was ich fotografieren soll, hineinfallen. Und gegen all das, also gegen das ziellose Fotografieren, sage ich jetzt mal, dagegen setze ich halt ganz gerne auf den Punkt, ja, sucht euch kleine Projektideen, sammelt doch einfach mal Dinge, einfach um mal ganz gezielt nach gewissen Dingen zu schauen und dabei halt Sachen zu entdecken, die einem vielleicht einfach so beim einfachen Hindurchgehen oder allumfassenden Aufnehmen einer Situation sehr, sehr häufig mal durch die Lappen gehen. Und jemand, der das sehr, sehr stark macht, auch in seiner eigenen Fotografie, ist Harald Mante. Da habe ich vor ein paar Folgen, ich weiß gar nicht, wie das jetzt schon her ist, habe ich schon mal ein Buch von ihm vorgestellt, Photography Unplugged. Das war ein reiner Bildband mit, also kein Lehrbuch in dem Sinne, wo ganz viele Bilder von ihm einfach gesammelt waren, die er über die Jahre, ich glaube bis aus den 70ern oder noch früher sogar bis jetzt geschossen hatte. Und da konnte man schon erkennen, dass er in seinen Arbeiten auch gewisse Motivideen immer wieder aufgreift und in unterschiedlichsten Varianten realisiert. Und je nachdem, in welchem Umfeld, also auch kulturellen Umfeld, das Bild gemacht ist, in welchem Kontext, was für eine Lichtsituation er vorgefunden hat und auch wer das jeweilige Thema dann interpretiert hat, sowas ändert sich ja über die Jahre auch mal, ergeben sich daraus Fotoserien, die sehr, sehr vielseitig sind. Eben weil so ein Thema halt, ein einzelnes gewähltes Thema halt A, sehr viele Aspekte hat. Und wenn man es, sage ich mal, über die Jahre aus, wenn man 30, 40 Jahre immer wieder mal angeht, ist es ganz natürlich, dass sich auch der Blickwinkel auf sowas oder die persönliche Einstellung zu einem solchen Thema ändern. Was die Bilder aber alle dann gemeinsam haben, ist gewissermaßen so ein innerer Zusammenhalt, so eine visuelle Klammer, die man als Betrachter auch in irgendeiner Form wahrnimmt. Also sei es unterbewusst, dass man einfach das Gefühl hat, ja, die Bilder gehören zusammen, oder halt auch bewusst, dass man genau sieht, was dieses Ding ist, was die Bilder zusammenhält. Und dieser Ansatz, den man als, gerade wenn man wie er Fotografie auch vermittelt, auch als didaktischen Ansatz sehen kann, diesen Ansatz des seriellen Arbeitens, den hält er offensichtlich für so wichtig, dass er dem auch ein eigenes Buch gewidmet hat. Und dieses Buch, die Fotoserie mit dem Untertitel Besser fotografieren durch serielles Arbeiten, das ist im Mai dieses Jahres erschienen. Und da kann man sehen, dass die Konzentration auf solcherlei Sammelprojekte bei weitem nicht so schlicht ist, wie sie vielleicht manchem ambitionierten Hobbyfotografen so erscheinen mag. Also ich denke, so ganz im Geheimen hoffen wir halt alle, dass wir auch einfach dadurch, dass wir nur genug fotografieren und durch die Welt gehen, irgendwann dieses eine super Bild raushauen, wo die ganze Welt sagt, meine Güte, ist das genial. Und so das einfache Sammeln von Gegenständen oder das Sammeln von Motiven, das kommt einem so dann doch gerne mal ein bisschen wie eine Krücke vor, wo man doch viel lieber ein toller Reportagefotograf wäre oder so. Aber wenn man das Buch hier durchblättert, dieses Buch über Fotoserien, dann stellt man sehr, sehr schnell fest, dass man eigentlich die Frage, wie schwer jetzt so eine Aufgabe ist und wie simpel und wie schlicht oder wie sehr das eine Krücke ist, diesen Schwierigkeitsgrad, den hat man eigentlich ganz alleine selbst in der Hand. Und je nachdem, wie man sein Thema wählt, kann man es von einer leichten Fingerübung, die man vielleicht an einem Wochenende mal macht oder die man einfach immer mal dann macht, wenn man nur mal schnell die Kamera unter den Arm klemmt, um nur mal wieder nicht einzurosten. Also von so einer Fingerübung kann man das beliebig steigern bis zu sehr, sehr komplexen Aufgabenstellungen. Und je nachdem, wie man die wählt, kann man da, sag ich mal, eine ganze Menge Übungen halt für verschiedene Genres rausziehen. Das finde ich eigentlich, fand ich für mich eigentlich eine interessante Erkenntnis. Und Herr Mante hat dieses Buch halt gegliedert in 4 Hauptkapitel. Und da kann man die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade auch schon so ein kleines bisschen dran ablesen. Das erste Kapitel ist das additive Fotografieren zu allgemeinen Themen. Also additiv halt, man nimmt sich ein Thema vor und sucht dazu ein Bild und noch ein Bild und noch ein Bild und noch ein Bild sozusagen. Und das halt, wie gesagt, über eine beliebig lange Zeitdauer. Die müssen halt nicht alle in kurzer Zeit hintereinander geschossen werden. Und diese Fotoserie zu allgemeinen Themen würde dann zum Beispiel bedeuten, ich sammle Treppenhäuser oder ich sammle Kanaldeckel oder irgendein Hörer hat mal Verkehrsschilder gesammelt oder Boote, was auch immer. Das ist eigentlich so die einfachste Variante, dieses Thema anzugehen. Und doch, wenn man so ein Thema dann bearbeitet in den verschiedenen Kontexten, also wenn man das zum Beispiel sich vornimmt, auch wenn man viel reist und sucht diese Objekte halt in gewissen Kulturkreisen auf oder halt ihr Pendant und nimmt damit Fotoserien auf, dann ist aus dieser ganz stumpfen Sammelei von zum Beispiel Stoppschildern oder Einfahrtsverbotenschildern oder Telefonhäuschen, wird daraus etwas, wo man sowohl den Wandel der Zeit ablesen kann, wenn man es halt lange genug verfolgt, als auch was über die Lebensumstände in dem jeweiligen Land ablesen kann. Also aus einem ganz simplen Sammelobjekt kann tatsächlich in einer Art und Weise fast eine kleine Reportage werden. Sehr begrenzt auf einen sehr kleinen Ausschnitt. Aber aus diesen Ausschnitten kann man halt teilweise sehr, sehr viel ablesen. In Ländern, in denen immer alles sauber und ordentlich ist, wird auch ein Verkehrsschild immer wie geputzt aussehen. In anderen Ländern macht das überhaupt nichts aus, wenn es vielleicht total verschmiert ist. Oder man kann an den Graffitis, die auf so ein Verkehrsschild gemalt sind, vielleicht auch ablesen, in welchem Stadtteil oder in welcher Art Stadtteil so ein Schild zu finden ist. Und Ob es einen sprachlichen Zusatz gibt, daran kann man ablesen, in welchem Land es steht. Also es ist schon alleine dieses Sammeln von allgemeinen Themen kann extrem viel transportieren beim Fotografieren. Und das sollte man einfach nicht unterschätzen. Das lohnt sich auf jeden Fall, das mal auszuprobieren. Im zweiten Kapitel geht er auf das additive Fotografieren unter, er nennt das hier Einbezug der Gestaltungslehre ein. Also hier wird die Aufgabe des Sammelns erweitert, vom reinen Gegenstand weg, hin auf Formen oder formale Aspekte. Also da kann es zum Beispiel sein, dass man sich ein Thema wählt wie, ich sammle alles, was halbkreis- oder kreisförmig ist, oder ich sammle Linien und Streifen, ich sammle kleine Karos und große Karos, oder ich sammle Dinge, die zu zweit auftreten, oder Dinge, die immer zu dritt auftreten. Und legt darum eine Klammer, also im Grunde um die Häufigkeit des Auftretens im Bild. Und wenn man sich die Bilder zu dem Kapitel mal durchsieht, dann stellt man fest, dass man plötzlich Dinge visuell in einen Zusammenhang setzen kann, die man vorher nie und nimmer in eine Schublade gesteckt hätte. Man fängt auch an, Formen nicht mehr nur im Gegenständlichen zu sehen, also jetzt der Tisch ist rund oder der Stuhl ist viereckig, sondern man sieht die Formen auch in dem, was das Licht mit den Gegenständen anstellt. Wie sieht denn der Schatten von dem Gegenstand aus? Hat er vielleicht die Form, nach der ich suche? Also, dass ich vielleicht gar nicht mehr den Gegenstand selbst fotografiere, sondern das Resultat, das herauskommt, wenn das Licht mit dem Gegenstand quasi in Dialog tritt. Oder schönes Beispiel auch im Kapitel, ich glaube, Karos und Streifen oder so. Da sieht man sowohl ein Foto von einem auf dem Boden aufgemalten Schachbrett, als auch ein Foto von einem Sprossenfenster, durch das die flachstehende Sonne einfällt und das dann auf dem Tisch davor ein Karomuster, also durch den Schattenwurf ein Karomuster auf den Tisch zaubert. Und durch die Anordnung der vielen Fotos zu diesem Karo-Thema wird plötzlich klar, wie sehr das mit den anderen im Zusammenhang steht. Nur mit zwei oder drei Bildern wäre es vielleicht gar nicht so aufgefallen. Und da sieht man halt, in wie vielen Ecken Formen vorkommen können. Also in Schatten, in Reflexionen, in Gegenständen oder auch in den Lücken zwischen den Gegenständen können diese Formen auftauchen. Und je nachdem, wie dann der Hintergrund oder der Ausschnitt gewählt wird, kann das halt genauso stark wirken wie der Gegenstand selbst. Das ist ja wieder ein ganz wichtiges Thema. Auch beim Gucken lernen kann man immer noch was lernen, sozusagen. Gucken tun wir alle, seit wir winzig klein sind. Aber das ganz genau hinschauen, da ist teilweise echt noch eine Menge Aufholbedarf. Dann hat er das dritte Kapitel, weg von den Formen hin zur Farbe. Additives Fotografieren unter Einbezug der Farbtheorie. Da geht es halt tatsächlich darum, Bilderserien zusammenzustellen, die monochrom sind zum Beispiel. Also Bilderserien ganz in Blau, ganz in Rot, ganz in Gelb oder ganz in Grün zum Beispiel. Oder auch Bilder zusammenzustellen, die zum Beispiel bunt-unbunt als Thema haben. Also eine sehr beeindruckende Bildstrecke darin, finde ich, die hat er mal ausgesucht, Bilder, in denen die Kombination Schwarz, Weiß und Rot vorkommt. Da ist also auf der einen Seite der extrem starke Kontrast zwischen den beiden Polen, was Helligkeit und Dunkelheit betrifft, halt ganz schwarz und ganz weiß. Und dann zu diesen beiden sehr ungesättigten und unbunten Tönen, dann eben noch dieser Kontrast von leuchtend rot. Und ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass das was ist, was man relativ schwierig finden kann und dass es da vielleicht gar nicht so viel gibt, was man auftut. Aber an der Serie sieht man halt, dass sich auch da das Hingucken lohnt. Es gibt halt tatsächlich mehr Stellen, wo man diese Mischung von Farben findet. Und an der Stelle sieht man auch wieder, dass es letztlich A, das ist halt die Dinge, die Farben einmal zu finden und dann B, halt auch den Ausschnitt des Bildes dann auch so knapp zu wählen, dass es sich tatsächlich darauf reduziert. Also das Thema weniger ist mehr steht bei diesen ganzen Sammelprojekten auch im Hintergrund, also na, steht eigentlich nicht im Hintergrund, spielt eine riesengroße Rolle, auch wenn es eigentlich thematisch nicht drin ist im Buch, sondern es geht halt um dieses Sammeln, um dieses serielle Arbeiten, aber dieses serielle Arbeiten wird halt erst dann wirklich möglich, wenn man auch lernt, den Ausschnitt so zu wählen, dass tatsächlich auch das Thema, was man gewählt hat, darin dominiert. Und wenn es Farben sind oder Formen, dann halt andere Sachen, die halt mit dem Thema konkurrieren würden, halt auch auszusperren. Das heißt, hier haben wir eigentlich eine doppelte Übung. Zum einen hingucken lernen, was das gewählte Thema betrifft. Und zum zweiten halt auch hingucken lernen, was stört denn in meinem Bildrahmen? Was muss denn da noch raus, damit das Thema, was ich habe, wirklich optimal zur Geltung kommt? Also dieses ganz klare Weniger ist mehr. Das ist mir richtig deutlich geworden im dritten Kapitel halt, dieses additives Fotografieren unter Einbezug der Farbtheorie. Also sprich das Sammelkapitel zum Thema Farben. Viertes Kapitel ist dann noch das Thema additives Fotografieren zu besonderen Themen. Das sind dann quasi, sag ich mal, so ein bisschen die freien Themen. Man sammle Spiegelungen in Autos, man sammelt Fotos zu Glasfassaden, man sammelt Stillleben einer bestimmten Art und Sorte zum Beispiel. Oder Stillleben allgemein oder Stillleben eines bestimmten Aufbaus. Oder er hat ja noch das Beispiel Sammeln von Verpacktem zum Beispiel. Und da sieht man halt letztendlich, dass dann die Art und Weise, wie man das Thema wählt, eigentlich für einen selbst dann nach hinten offen ist. Also man kann das beliebig schwer und beliebig komplex machen. Und was für mich, ja, ich habe das Fotobuch jetzt, ich weiß nicht, wie oft ich es durchgeblättert habe, schon einige Male, das letzte Mal sehr, sehr ausführlich mit meiner Mutter durchgeschaut. Und was uns beiden wirklich auffiel, also meine Mutter fotografiert auch, muss man dazu sagen, wir teilen das Hobby. Und was uns beiden auffiel, war, boah, man bekommt richtig Lust zu fotografieren. Also wenn man das Buch durchblättert, das hat nichts mit Durcharbeiten zu tun, sondern wenn man es durchblättert, dann juckt es einen in den Fingern. Also mindestens die Ideen, die er dort hat, einfach mal aufzugreifen und schamlos zu kopieren. Das ist ja durchaus auch ein Ansatz, den man mal machen kann. Also sich erstmal an einer Idee zu versuchen, die schon mal jemand hatte. Solange man da nicht proklamiert, das wäre die eigene gewesen, ist das ja auch kein Problem. Solange man halt nur rausgeht und fotografiert. Und auf der anderen Seite kommt man aber auch nicht umhin, dass einem sich da die ersten eigenen Ideen auftun. Also nach dem Motto, wenn das geht, dann könnte man doch eigentlich auch das. Und da, wenn man das jetzt weiterdenkt, dann käme man mal zu dem, das wäre eigentlich auch ein schönes Thema. Also das ist ein Buch, was einen dadurch, dass es einen im Grunde auf einem Level abholt, was relativ basic ist, sage ich mal, doch sehr, sehr stark so einbezieht. Also es ist halt überhaupt nicht weit weg von der eigenen Fotografie-Wirklichkeit, sondern das ist irgendwas, was einem ein Stück weit halt zumindest in seinen Anfängen schon vertraut ist und wo man irgendwie permanent das Gefühl hat, oh ja, nee, das kann ich auch, das kriege ich auch hin. Oder vor allen Dingen auch, da habe ich ja tatsächlich schon Sachen. Also das ist mir dauernd so gegangen beim Durchblättern. Dieses, wenn ich mir das genau überlege, dann habe ich durch meine Fotovorlieben oder durch das, was ich sowieso, worauf ich irgendwie immer anspringe, habe ich schon sehr, sehr schöne Ansätze für eigene Fotoserien. Und zum einen ist das ganz gut fürs Ego, weil man sich halt nicht so strunzdoof vorkommt, wenn man sich das anguckt. Also wie gesagt, man hat so das Gefühl, einen ersten Schritt in die Richtung schon getan zu haben. Und zum Zweiten führt es einem aber auch sehr schön vor Augen, wo man halt noch was tun muss oder wo halt noch Entwicklungspotenzial ist bei dem, was man macht. Und das aber auf eine Art und Weise, dass man nie das Gefühl hat, es ist unendlich weit weg. Also es ist sehr, sehr motivierend, wenn man das Gefühl hat, sich da so langsam reinwachsen zu können. Also was die Aufgabenstellung an sich betrifft, also welche Art von Sammelprojekt man sich aussucht und dann aber natürlich auch innerhalb des einzelnen Projektes ist es ja auch immer noch, da ist ja auch viel Steigerungsmöglichkeit da. Da gibt es immer noch vielleicht viele Aspekte, die man noch nicht beleuchtet hat und viele Gegenden, in denen man genau sich um dieses Projekt noch nicht gekümmert hat. Oder es sagt ja auch keiner, dass man vielleicht nicht gewisse einfache Projekte oder auch komplexere nicht parallel zueinander laufen lassen kann. Dass man die im Hinterkopf hat und halt über die Jahre immer so nach Lust und Laune, auch gerade nach Zeit, die man hat oder nach der Gegend, die man sich auffällt, hat, weiterentwickeln kann. Sodass man halt auch in den leichten, den scheinbar leichten Projekten noch viel lernen kann und viel, viel weiterentwickeln kann. Was es in dem Buch nischt gibt, aber sowas von gar nischt, das sind Erläuterungen zur Fototechnik. Also man wird vergeblich Hinweise darauf suchen, mit welcher Blende man jetzt nur am besten diese Motive fotografiert, um die Schärfentiefe zu optimieren oder mit welchem Objektiv man das am günstigsten macht. Oder dass man das nur mit einer Sorte Kamera tun kann oder am besten immer nur im quadratischen oder im rechteckigen Format oder solche Sachen fehlen. Und wie ihr euch sicher vorstellen könnt, finde ich das überhaupt nicht schlimm, sondern im Gegenteil. Ich finde das eigentlich ziemlich genial, dass man all diese Aufgaben auch super machen kann, indem man einfach seine einfache oder auch Hightech-Knipse auf Automatik stellt und losgeht und guckt. Weil darum geht es eigentlich. Es geht darum, den Blick zu schulen. Den Blick zu schulen dafür, dass die Welt nicht so einfach und so simpel ist, wie man das manchmal denkt. Dass die Motive eben nicht nur in den Gegenständen liegen können, sondern auch zwischen den Gegenständen oder halt daneben, wenn der Schatten des Gegenstandes dahin fällt. Oder es schult halt ganz einfach, auch auf die ganz kleinen Dinge zu achten oder die ganz großen. Also seine Welt sehr, sehr sehr, sehr misstrauisch anzugucken, ob da nicht irgendwo noch eine Möglichkeit herumliegt, mit der man seine Serie noch erweitern kann. Also ich glaube, man kann da in so eine richtige Sammelwut kommen und da auch tatsächlich sehr, sehr kreativ werden, was das Finden dieser einzelnen Elemente angeht. Und das gefällt mir unheimlich gut. Und je nachdem, wie komplex man dann die Aufgabe angelegt hat, trainiert man halt zum einen wirklich so die beiden Sehwerkzeuge, die man da so vorne im Gesicht hat, also oberhalb der Nase. Je nachdem, wie man das Thema wählt, ist es aber auch mehr als das. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man geht vom Gegenständlichen weg und nimmt in seine Projekte Menschen mit rein oder bestimmte Situationen oder Szenen von gewissen Stimmungen, dann bedeutet das eben auch, die andere Art des Blicks zu schärfen, die Sinne für Stimmungen zu schärfen, wie man so schön sagt, mehr mit dem Herzen zu gucken oder andere Leute gucken vielleicht mit dem Bauch, ich weiß es nicht. Also dieses sich in Situationen einfühlen, kann es halt eben auch bedeuten. Und das zeigt dann, dass das Thema halt wirklich sehr, sehr komplex werden kann, wenn man halt die pur gegenständliche Ebene verlässt. Und dann ist man halt auch von einem einfachen Sammelprojekt von Gegenständen tatsächlich vielleicht irgendwann im Bereich von Reportagefotografie gelandet. Und oder etwas, was auf den ersten Blick nicht mehr wie Sammelprojekte aussieht, was es aber im Grunde für die Motivation und für den Ansporn immer noch ist, was aber vielleicht schon teilweise ganz anderen Maßstäben gerecht wird als dieses, ach, ich gehe mal los und sammel Knöpfe. Und da liegt, glaube ich, auch so ein bisschen das Potenzial, wenn man das ernst nimmt, dass man auch bei den simpelsten Dingen noch was lernen kann, dann lernt man auch tatsächlich. Also wenn man sich nie zu fein ist, sich solche Sachen mal zu Herzen zu nehmen und auszuprobieren und durchzuspielen, dann wird man irgendwann auch das Potenzial feststellen, das weiterzuentwickeln und auch in Gegenden weiterzuentwickeln, die dann halt den Rahmen dieses Buches sprengen und wo dann halt vielleicht mehr bei rauskommt, was Fotografie für einen sein kann. Also ich sage jetzt mal ganz abstrakt, man kann auch Geschichten sammeln und die durch Fotos ausdrücken. Und da sieht man halt, dass das ein Thema oder ein Sammelthema halt sehr, sehr viel mehr bedeuten kann, als tatsächlich einfach das, was es auf den ersten Blick scheint, nämlich eine Fingerübung, sondern das lässt sich sehr, sehr stark und sehr, sehr weit nach hinten ausdehnen. Ja, das Buch, die Fotoserie von Harald Mante, ist erschienen im D-Punkt Verlag und es kostet knapp 35 Euro. Ich werde euch natürlich wie immer die Links in die Shownotes packen, sowohl halt zum D-Punkt Verlag, wo ihr nochmal ein bisschen quasi gucken könnt, wo ein bisschen noch was zu dem Buch steht, oder auch zu Amazon, wo ihr es bestellen könnt. Also ich bekomme keine wie immer gearteten Gelder von Amazon dafür, dass ich den Link dahin stelle, aber es ist nun mal die einfachste Art und Weise, sein Buch tatsächlich auch zu bekommen. Und ja, ich empfehle es, also mir hat es richtig gut gefallen oder mir gefällt es richtig gut. Ich ertappe mich immer wieder, wie ich drin herumwühle und es ist irgendwie was ziemlich Schönes für die Geburtstags- oder Weihnachtswunschliste oder wenn man sich mal nach einem richtig üblen Arbeitstag was Gutes gönnen möchte, dann kann es halt warum nicht auch mal ein Buch sein? Dann könnte man sich auch das einfach mal besorgen, um in den wenigen Freizeitphasen, die man vielleicht so hat, sich selbst damit Fotografie zu beschäftigen, wenn man gar nicht mit der Kamera loszieht. Also sei euch wärmstens ans Herz gelegt. Und ja, mal gucken, wenn es sich einer besorgt oder wenn es einer schon hat, dann lasst mich doch mal wissen, was ihr davon haltet. Würde mich interessieren, auch den anderen Blick auf dieses Buch zu sehen. Und an der Stelle möchte ich nochmal an euch appellieren, dass ihr natürlich auch sehr gerne eigene Buchtipps loswerden könnt, die ihr der Podcast-Hörerschaft von Monis Motivklinge zur Verfügung stellen dürft. Da muss es natürlich, wenn ich das Buch selber nicht kenne, ein bisschen mehr sein als einfach nur dieses und jenes Buch ist klasse. Also irgendwie ein paar Sätze in einer E-Mail würden mich freuen oder auch, wenn einer Lust hat, ein kleines MP3 aufzunehmen, dann spiele ich das gerne innerhalb der Sendung ab. Also nochmal diese Buchtipps von Hörern für Hörern fände ich auch eine ganz tolle Sache. Wer immer da was hat, immer her damit. Ich nehme das gerne entgegen und binde das ein. Das muss auch nicht immer so sendungsfüllend sein wie jetzt, aber sollte vielleicht ein bisschen mehr als nur zwei Sätze sein. Jo, dann hake ich mal das Thema Buch für heute ab und komme zu dem, was mir auch schon ein bisschen länger auf dem Herzen liegt, nämlich zur Auflösung des letzten eisernen Fotografen. Der war ziemlich gut geraten. Also ich habe mich unheimlich gefreut bei dem, was ich da so an Bildern gesehen habe. Ich klicke mich jetzt noch mal eben kurz parallel in die Flickr-Seite rein. Kleinen Moment. Ich habe mir zwar alles Mögliche notiert, aber natürlich nicht ganz genau, wie ich das Ding denn definiert hatte. Jetzt müsste mein Internet noch funktionieren, das wäre klasse. Also der letzte eiserne Fotograf hatte meines Wissens drei Bedingungen, die hat er ja immer. Das eine war überwiegend grün, das zweite war keine Blumen und das dritte war am Rand, so oder in ähnlicher Reihenfolge. Und offiziell lief der bis 19. Juli und aufgrund diverser Probleme hat es jetzt ein bisschen länger gedauert, aber er wird trotzdem aufgelöst. Da habe ich mir drei Bilder ausgeguckt und diesmal fand ich es schwer, drei zu finden. Also nicht, weil die Bilder alle so schlecht gewesen wären, sondern unter den vielen guten, mir drei gute auszusuchen, ist mir schwer gefallen. Aber es waren so ein paar dabei, die haben mich doch angesprungen. Also das erste, was ich sehr, sehr klasse fand, ist das Bild Mr. Anderson von Mad Max. Das ist ein Bild, das offensichtlich sehr stark vom Film Die Matrix inspiriert wurde. Warum, sage ich gleich noch was dazu. Man sieht in diesem Bild am äußeren linken Rand des querformatigen Bilds sieht man einen Saxophonspieler stehen. Diese Figur nimmt maximal, ich würde mal sagen, ein Drittel des verfügbaren Platzes ein. Zwei Drittel sind Weißraum. Also genauer gesagt sind sie ganz zarter Blau-Grün-Raum, aber ich sage mal nahezu Weißraum. Damit ist halt dieses Moment von am Rand gegeben. Ne? Also die Figur steht am Rand. Und diese ganz stark angeschnittene Figur, also der Person, die man im Profil sieht, fehlt auch der halbe Rücken, ist in Grün gehalten. Und das ganze Bild hat so die Farbigkeit einer Cross-Entwicklung. Also diesen sehr surrealen Farbton im grün-bläulichen und manchmal auch grün-gelblichen, der so einen surrealen Eindruck tatsächlich sehr, sehr gut transportiert und der halt auch überall dort im Film Die Matrix verwendet wurde, wo man halt in der Matrix ist. Der herrscht halt in diesem Foto. Und was sehr, sehr bemerkenswert ist, auch die Textur von Haut und Stoff, von der Haut des Saxophonspielers und vom Stoff seines Sakkos, aber auch die Textur von dem Instrument, die erinnern an eine ganz, ganz feine Buntstiftschraffur. Das Foto ist also quasi schon eher eine fotorealistische Illustration als ein Foto. Das ist jetzt völlig wertfrei, also in dem Fall bin ich der Meinung, was dem Bild nutzt, ist erlaubt. Und was man an diesem Foto unglaublich gut sehen kann, ist, was ein starker negativer Raum mit so einem Bildmotiv anstellen kann. Die Figur bekommt, obwohl sie extrem am Rand steht, mehr denn je die Hauptrolle in dem Bild, in das sie so quasi reinguckt. Sie wird viel stärker dadurch betont und auch tritt viel stärker in Erscheinung, als wenn sie im Bild Mittelpunkt stünde. Also der negative Raum, der übernimmt ja quasi die Funktion ja, ich sag jetzt mal, für den Musiker wäre es eine Bühne. Das ist ja auch ein Saxophonspieler. Die Bühne oder eines sehr, sehr starken Passepartouts, auf der die Figur steht. Und das ist für mich ein Paradebeispiel eines sehr minimalistischen Bildes, also minimalistisch im Sinne von, es gibt genau zwei Dinge, nämlich negativen Raum und das Subjekt. Und damit ist das Thema auch durch. Da ist nicht noch irgendwie komplizierter Hintergrund oder Licht und Schatten und was nicht sonst noch alles, sondern das ist sehr, sehr reduziert von der Anzahl der Elemente und halt die Art und Weise, wie sie zueinander arrangiert sind. Also die Tatsache, dass es eben nicht mittig ist oder nicht nach der klassischen Drittelregel, sondern mal wirklich ganz, ich sag mal in Anführungszeichen, gewagt, tatsächlich die eigentliche Hauptfigur, soweit es irgendwie geht, aus dem Bildrahmen rauszuschieben. Das gefällt mir hier sehr, sehr klasse. Und Mad Max hat es auch noch mit einem kleinen Zitat aus dem Film Die Matrix ergänzt oder angereichert. Wirkt natürlich am besten, wenn man das Bild vor Augen hat. Also sowieso Klickbefehl für alle, die sich das mal durchschauen wollen. Das Zitat lautet: Ich will dir sagen, warum du hier, wieso du hier bist. Du bist hier, weil du etwas weißt. Etwas, das du nicht erklären kannst, aber du fühlst es. Du fühlst es schon dein ganzes Leben lang, dass mit der Welt etwas nicht stimmt. Du weißt nicht was, aber es ist da, wie ein Splitter in deinem Kopf, der dich verrückt macht. Dieses Gefühl hat dich zu mir geführt. Ja, und das spricht Morpheus im Film Die Matrix. Und ja, seht selbst, lasst euch von dem Bild, ja, schaut euch das Bild an und schaut mal, was es zu euch spricht sozusagen. Das zweite Bild, was ich ausgesucht habe, ist Am Rande der Hochspannung von Statera. Das ist eigentlich auch ein sehr, sehr in Anführungszeichen einfaches, ein sehr grafisch reduziertes Format, Bild, und zwar im Format 1:1, also ein quadratisches Bild. Es zeigt die frontale Draufsicht auf zwei Wellblechwände. Zwei Drittel des Bildes nimmt eine grüne, das andere Drittel eine kontrastierende orangefarbene Wand ein. Also zum einen haben wir hier eine ganz klassische Drittelteilung und zum anderen halt neben dem überwiegend Grün halt noch den Orange als komplementäre Farbe dazu, also ein Komplementärkontrast. Und am oberen rechten Rand der orangefarbenen Wand, also der Wand, die nur den kleinen Teil des Bildes einnimmt, befindet sich eine Warntafel Vorsicht Spannung. Und das ist eigentlich sehr mehrdeutig. Zum einen, weil das Bild schon Spannung durch den Farbkontrast bekommt, also durch den Orange-Grün-Kontrast. Zum Zweiten eigentlich, weil man, also aus meiner Erfahrungswelt ist es eigentlich eher Vorsicht Hochspannung als denn Vorsicht Spannung. Also da fehlt mir irgendwie ein Stückchen. Und das führt für mich halt zu so meiner ganz persönlichen kleinen Spannung in dem Bild. Also für mich ist die Tafel irgendwie falsch, weil ich irgendwie aus der Kindheit Vorsicht Hochspannung gewöhnt bin. Und drittens haben wir hier Spannung, weil die asymmetrische Bildaufteilung natürlich in dem eigentlich sehr ruhigen Format des Quadrats auch wieder Spannung erzeugt. Also sozusagen jetzt eine dreifache Mehrdeutigkeit, und das gefällt mir sehr, sehr gut. In einem eigentlich so einfachen Bild. Aber da kann man auch wieder sehen, dass man mit ganz, ganz wenig Elementen tatsächlich ein Bild machen kann, was in sich irgendwie stimmig und schlüssig ist. Einziger, eventuell winziger Kritikpunkt: Ich hätte mir ein bisschen mehr Struktur in den Wellblechwänden gewünscht. Partiell ist im Bild da nur verwischte, so einheitlich grüne oder orangene Fläche zu sehen. Das mag vielleicht auch durch die Komprimierung, durch die JPEG-Komprimierung kommen, aber da hätte man, glaube ich, mit den Kontrasten noch ein bisschen spielen können, um diese Struktur von diese Streifenmuster von den Wellblechwänden noch stärker rauszubringen. Aber ansonsten auch sehr, sehr schön so reduziertes Bild. Und das dritte Bild, was ich mir rausgesucht habe, ist A Twist of Lemon von Hoptografie. Es ist auch wieder ein Bild, wo dieses am Rand halt sehr stark durch die Bildaufteilung kommt. Im linken unteren Drittel des Bildes sieht man partiell überbelichtet ein Glas mit einer klaren Flüssigkeit drin. Also das könnte genauso Wasser wie Wodka wie auch Zitronenlimo sein. Und am Rand von diesem Glas steckt eine Scheibe Zitrone. Also am Rand. Also zum einen ist das Glas am Rand und dann am Rand steckt eine Zitrone. Das ist also quasi gleich doppelt umgesetzt. Schön ist auch hier wieder, dass das Glas sehr stark angeschnitten wurde, wodurch dieses am Randige sozusagen noch stärker rauskommt. Den Aspekt überwiegend grün hat sie umgesetzt dadurch, dass der negative Raum rund um dieses Glas halt dadurch zustande kommt, dass da so ein Gartenhintergrund in der Unschärfe verschwimmt. Also diese Büsche und Bäume, die man im Hintergrund sieht, die lösen sich auf im Bouquet des Objektivs und sind eigentlich dargestellt in so ganz unregelmäßigen Licht- und Blendenflecken, die so von weiß über hellgrün und gelbgrün bis zu kräftig grün gehen. Also das ist ein sehr schönes Spektrum von verschiedenen Grüntönen, was sich da so unscharf im Hintergrund abzeichnet. Und diese Farben, die im Bild vorkommen, also dieses frische Grün sowie diese eigentlich schön eingesetzte Überbelichtung auf dem Glas vorne mit der Flüssigkeit, transportieren doch ziemlich viel so Spritzigkeit und Erfrischung. So ein bisschen, als wäre das halt ein sehr heißer Tag und man kriegt da mit dem gekühlten Getränk und der Zitrone am Rand dann tatsächlich die Erfrischung, die man sich die ganze Zeit im Sommer so wünscht. Und das auch hier wieder, in dem Bild sind auch sehr, sehr wenig Elemente, aber die wenigen Elemente sind halt gut eingesetzt, die werden beherrscht vom Fotografen und das passt eigentlich alles sehr, sehr schön zusammen. Also wenn ich das so im Gesamten betrachte, dann finde ich, dass da diesmal wieder sehr viel, sehr starke Umsetzung des Eisernen Fotografen waren. Und deshalb gibt das jetzt für alle Hörer eine ganz klare und eindeutige Anguck-Empfehlung. Und was sich besonders lohnt, ist auch nicht nur diesen Diskussionsbeitrag, wo die alle hintereinander gepostet sind, anzugucken, sondern wirklich auch mal in die einzelnen Bilder reinzuklicken. Da haben sich nämlich zum Teil ganz schöne Kommentare ergeben, so kleine Diskussionen um die Bilder. Und das gefällt mir einfach total gut, wie die einzelnen Umsetzungen so auch für Diskussionsstoff gesorgt haben und wie man sich gegenseitig da über so eine Aufgabe austauscht, finde ich sehr, sehr genial und kann ich nur allen ans Herz legen, angucken und mitmachen. Ja, und zum Thema, wie man manchmal auf Themen kommt, mache ich jetzt hier nochmal einen ganz kleinen Exkurs, einen kleinen Ausflug. Ich habe neulich am Radio eine Sendung gehört, da wurde ein Buch vorgestellt, das hat überhaupt nichts mit dem Thema Fotografie zu tun. Und zwar hat dort eine Ärztin, die eigentlich, ich glaube, im täglichen Leben Ärztin auf der Intensivstation ist, die hat irgendwann angefangen, weggeworfene Einkaufszettel zu sammeln. Und das ist so das erste Mal beim Einkaufen, da lag noch irgendwie einer im Wagen und das passiert dann immer mal, also dass man da irgendwie so 2, 3 Einkaufszettel noch drin liegen hat und dann liegt vielleicht noch einer in der Kasse auf dem Boden und sie hat irgendwann mal angefangen, diese Einkaufszettel sich ein bisschen genauer zu betrachten und hat angefangen, sich zu wundern, was da so an interessanten Kombinationen auf diesen Zetteln stand. Angefangen von Sachen, die scheinbar überhaupt nicht zusammenpassten auf einen und demselben Einkaufszettel. Dann Einkaufszettel, die in mehreren Sprachen verfasst waren, Deutsch und Türkisch oder so, also auf einem und demselben Zettel. Dann interessante Falschschreibungen, die aus ihrer Sicht tatsächlich irgendwas über den Menschen aussagen und manche Einkaufszettel mit 12 verschiedenen Sorten Fisch und andere, auf denen irgendwie Schrimps und Badesalz nebeneinander standen. Und sie hat angefangen, sich zu überlegen, was sagen diese Einkaufszettel über die Menschen eigentlich aus. Hat mich daran erinnert, dass ich auch sehr häufig an der Kasse so, wenn ich hinten anstehe, immer so ein bisschen das Spiel spiele, du bist, was du kaufst. Also ich gucke da manchmal auch ziemlich zynisch auf das, was die Leute so aufs Band werfen. Und wenn ich dann selber eine blöde Kombination auf dem Band habe, wo ich denke, Mensch, jetzt denken die Leute alle wieder nur, du ernährst dich nur von Konserven, dann muss ich darüber furchtbar grinsen, weil natürlich, was man so einkauft, das hinterlässt ja auch, das mag auch mal den falschen Eindruck hinterlassen. Aber da ist mir wieder aufgefallen, auf welche Arten und Weisen man quasi Porträts von Menschen zusammenstellen kann. Also mit diesem Einkaufszettelbuch, wie gesagt, mein eigenes Spiel, so du bist, was du kaufst, was du aufs Band legst. Und kürzlich gab es dann diese sehr schöne Aktion von der Sina Trinkwalder. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die ist als Mano Mama auf Twitter und sie hat ein eigenes ökosoziales Textillabel in Augsburg. Also sie lässt in Augsburg, in Deutschland Kleidung fertigen, die halt auch noch vom ersten bis zum letzten verwendeten Faden ökozertifiziert ist. Und die Näher sind halt tatsächlich eben nicht irgendjemand, der in China sitzt oder in Bangladesch, sondern die das halt in Augsburg für sie fertigen, halt nach ganz speziellen auch Vorstellungen, was Schnitt und Stoffe angeht und so. Und ja, lange Rede, stumpfer Sinn. Sie hat jetzt auch angefangen, eine Taschenkollektion zu entwerfen. Und im Zuge der Überlegung, was denn in so eine Tasche reingehört, hat sie mal ihre eigene, ihr weibliches Paralleluniversum quasi auf den Fußboden ausgekippt. Und hat wahrscheinlich auch 3-4 Mal gestutzt und sich gefragt, was sagt denn jetzt dieser Inhalt über mich aus? Hat das Ganze fotografiert, hat es ins Netz gestellt und daraus eine ganz schöne Aktion gemacht. Die nennt sich Menschen 2.0. Da gibt es auch eine Internetseite zu menschen2.0.de oder 2.0.de. Ich werde den Link in die Shownotes packen und hat dort tatsächlich über Twitter die Leute gebeten, doch ihre Taschenporträts einzuschicken. Und im ersten Schritt hat sie, glaube ich, 160 Porträts zugeschickt bekommen. Inzwischen kann man für die zweite Runde sich wieder beteiligen, neue Porträts einschicken. Und da ist eine eigene Internetseite draus geworden, auf der man voten konnte. Ist das Männlein, ist das Weiblein? Ist das ein authentisches Porträt oder nicht? Ist der Inhaber kreativ oder er nicht? Das ist aus meiner Sicht ein riesiger Spaß. Also ich habe selber auch mitgemacht. Wer möchte, kann gerne mal schauen, ob er meinen Tascheninhalt identifizieren kann. Kannst ja in die Kommentare schreiben. Es hat aber auch super Spaß gemacht, durchzuklicken und mir die Geschichten um die Leute auszumalen und mir zu überlegen, was ist das für ein Mensch, der das ausgekippt hat? Was ist das, eine Frau? Ist das ein Mann? In welcher Lebenswirklichkeit lebt er? Hat er Kinder? Hat er keine? Was für einen Beruf hat er? Was für ein Hobby hat er? Und so weiter. Reist er gerne oder nicht? Da ist es bei mir Kopfkino passiert. Fand das sehr, sehr genial. Und ja, jetzt wieder zurück die Kurve zur Fotografie. Man sieht also, mit was man alles Porträts machen kann, ohne ein Porträt im klassischen Sinne abzuliefern. Also ohne dass tatsächlich eine Person oder ein Gesicht drauf zu sehen ist. Und weil ich diese Idee so hübsch finde, ist der nächste eiserne Fotograf ein Fotograf, der hat 3 Bedingungen wieder. Das erste ist Porträt. Die zweite Bedingung ist keine Gesichter. Und die dritte Bedingung ist monochrom. Also monochrom muss nicht heißen schwarz-weiß, heißt nur überwiegend eine Farbe, monochrom. Und ja, alle die an diesem eisernen Fotografen teilnehmen, also die regelkonform teilnehmen, die Regeln werde ich dann wieder auf Flickr absetzen, nehmen an der Verlosung von jeweils einer Fotokina-Karte teil. Also ich werde insgesamt 2 verlosen. Ich werde also aus den eingegangenen regelkonformen Beiträgen per Zufallsgenerator 2 aussuchen. Jeder von denen bekommt eine Fotokina-Karte. Und ja, ich bin mal gespannt, was rauskommt, zum einen. Und zum anderen, ja, wünsche mir rege Beteiligung. Und vielleicht habt ihr ja Lust, im September mal über, ja, ich finde wahrscheinlich die größte oder zumindest eine der spannendsten, spektakulärsten Fotomessen zu schlendern. Man kann unglaublich viel entdecken. Man kann auch unwahrscheinlich viel Kauflust bekommen. Ich würde ja auch zu gerne hingehen, aber ich bin nicht da, wenn die Fotokina stattfindet. Also wer auch immer dann dort unterwegs ist, sei es mit einer Karte, die er hier auf dem Podcast gewonnen hat oder auf eigene Faust, und der da vielleicht was findet zum Thema Kreativität oder kreative Aspekte in der Fotografie, der kann mir gerne dazu ein bisschen Feedback hinterlassen, ein bisschen was in die Kommentare schreiben oder in eine Mail oder wie auch immer. Würde ich ganz, ganz gerne aufgreifen, wenn ich schon selber nicht da sein kann. Seid meine Augen und Ohren auf der Fotokina. Und ja, die ersten Augen und Ohren bekomme ich hoffentlich bei den 2 Leuten, die dann sich am eisernen Fotografen beteiligen und diese Karten gewinnen. Aber es ist keine Bedingung dran geknüpft. Ihr könnt auch einfach so zur Fotokina gehen, ohne mir was mitzuteilen. Ja, das war es dann jetzt mal für heute. Wird auch langsam Zeit, dass ich mit dem Sabbeln aufhöre. Ich mache jetzt hier sozusagen einen Haken dran an die Themen für heute. Ein kleines bisschen Werbung in eigener Sache sei noch erlaubt. In den verbleibenden Workshops mit Moni, also sowohl im Analog-Workshop als auch im Polaroid-Workshop, als auch im Motivklingel-Workshop, der ja mehr so für die Freunde der digitalen Fotografie ist, sind noch Plätze frei. Wer sich dafür interessiert, so ein bisschen aus der eigenen Komfortzone raus, sich mal wieder mit Fotografie zu beschäftigen und auch vor allen Dingen sich mit anderen auszutauschen, mit Gleichgesinnten, der kann sich das Workshop-Angebot ansehen unter monismotivklingel.de/workshops oder wenn er auf den Shownotes zufällig ist, rechts in der Seitenleiste vom Podcast-Blog gibt es einen fetten Banner. Man kann das gar nicht verfehlen. Kommt mal zur Workshop-Seite und ja, vielleicht ist ja was für euch dabei. Das ist es für heute. Wie ihr wisst, bettel ich immer um Feedback. Also wer immer zum Beispiel Fragen oder Themenvorschläge hat für eine neue Folge, der kann das tun, zum Beispiel auf Twitter, twitter.com/nahlinse oder unter moni@monismotivklingel per Mail oder auch gerne in die Kommentare auf dem Blog. Zwei E-Mails habe ich noch in meiner Inbox, die ich noch nicht beantwortet habe, aber die sind ein bisschen umfassend für eine Folge. Die bekommen demnächst Antwort. Ich glaube, die zwei wissen, worum es geht. Das eine war die Birgit und das andere war eine Mail zum Thema, was brauche ich für analoge Fotografie? Da gibt es auf jeden Fall noch eine ausführliche Antwort und das ein oder andere nehme ich vielleicht in der gekürzten Fassung mal mit in die ein oder andere neue Folge, die dann kommt. So, das sei es für heute. Ich wünsche euch noch ganz, ganz viele schöne Sommertage mit viel Fotografie. Und auch wenn das Wetter mal nicht so gut ist, lasst euch davon nicht abhalten. Und wenn der innere Schweinehund doch mal gar zu groß ist, tatsächlich selber rauszugehen. Lest was über Fotografie oder schaut Bilder oder Videos zum Thema. Das fotografische Leben spielt sich ja nicht nur hinterm Sucher ab. Da kann man auch so ein bisschen was anderes machen. Jo, also das war dann, glaube ich, die 35. Folge von Monis Motivklingel. Und ich verbleibe mit freundlichen Grüßen bis zur 36. Bis dahin. Tschüss.